Gotcha. Yeah, ich hoffe, es ging. So. Guten Morgen miteinander. Technik hat manchmal Stricken, sogar so mit kleinen Kästchen, die etwas schwer sind und nicht dran wollen. Und gerade. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Thema der Predigt wird sein, die drei Chancen des Konflikts. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, weil wenn man Konflikt hört und an Konflikt denkt, auch die, die man selber schon erlebt hat, hat man das Gefühl, wie kann ein Konflikt Chancen bieten. Sehr viele nehmen den Konflikt nicht als Chance wahr, es ist eher eine Bedrohung, wir wollen lieber flüchten davor. Was ist aber, wenn wir den Konflikt mal aus einer anderen Sichtweise anschauen? Wenn wir den Konflikt eben versuchen anzuschauen als Chance für mein eigenes Leben. Es geht heute Morgen nicht um Konfliktlösung. Es geht nicht darum, wer hat wie viel Schuld in einem Konflikt drin, was ich muss machen muss im Zusammenhang mit dem anderen. Sondern es geht um drei Chancen, die uns der Konflikt bietet für mein eigenes Leben. Für mein persönliches Leben. Das geistliche Leben. Von dem her, es ist mehr etwas zwischen mir und Gott. Eine veränderte Sichtweise, wie wir den Konflikt anschauen, kann nachher auch Auswirkungen haben, wie dass wir effektiv mit anderen umgehen, wie dass wir versuchen, einen Konflikt zu lösen. Aber noch eines, das ist nicht das Thema heute Morgen. Also es geht um mich selber, es geht um mein eigenes Herz. Was kann Gott vorhaben mit mir in einem Konflikt drin? Von dem her, was mir auch ganz wichtig ist, es geht wirklich um die alltäglichen, normalen, zwischenmenschlichen Konflikte. Ihr wisst, ich bin Strafrechtler, von dem her, die Leute viel sich vermischen und sagen, ja, aber wenn es um Delikt und Verbrechen und ich sehe, was geht, nein, wir reden nicht davon. Wir reden von diesen Konflikten, die wir haben, in der Familie, mit Freunden, Arbeitsplatz, also so, was aufkommt und eben dort hier meine eigene Situation in dem Ganzen. Was sind die drei Chancen? Die erste ist Gott ehren, die zweite einem anderen dienen und die dritte Jesus ähnlicher werden. Und vielleicht werdet ihr so denken, oh je, in einem Konflikt drin, wie ist so etwas möglich? Gott ehren, was heisst das? Ich denke, manchmal sind wir so recht in diesem frommen Jargon drin, wissen aber wirklich nicht mehr eigentlich, was die Worte heissen, was eigentlich dahinter steht. Gott ehren heisst eigentlich Gott Freude bereiten. Das tun, was ihm gefällt, ihn lieben. Und ich vergleiche das gerne mit einer Liebesbeziehung. Ich weiss nicht, wie es denen von euch, die geheiratet ist, gegangen ist, oder frisch verliebt war. Ich denke, als ich frisch in der Beziehung war mit dem Ralf, war für mich wichtig zu wissen, was hat er gern, was hat er nicht gern, für das ja nicht in ein Fettnäpfchen reintrappen. Wir wollten ja schliesslich nicht, wenn er zum Essen kommt, gerade das machen, was er gar nicht gerne hat. Also Zwiebelsalat wäre bei ihm das Hinterletzte gewesen. Sondern wirklich lernen kennen und wissen, was ist das, was ihm damit Freude machen kann. Und genau um das geht es eigentlich auch darum, Gott zu ehren. Ihn zu kennen, ihn zu wissen, was macht Gott Freude, was hat er gern und das auch zu tun. Von dem her, ein Leben nach seinen Weisungen. Interessant ist eben auch, Gott ehren, das ist nicht nur in den grossen Sachen. Ich denke, so oft sehen wir irgendwie Glaubenshelden oder Leute, die Grosses vollbracht haben. Wir schauen zu ihnen nach. Aber wenn wir die Bibel lesen, im 1. Korinther 10, 31, steht, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Es sind genauso auch die kleinen Sachen im Leben. Essen und Trinken, etwas Alltägliches, was wir dreimal oder vielleicht noch mehr am Tag machen. Es geht um die kleinen Sachen, wie das ich lebe, wo ich Gott auch in ganz Kleinem ehren kann. Ein weiterer Punkt, wie wir Gott Freude bereiten können, ist ihn reflektieren, wie ein Kind, der Vater. Es ist ganz interessant, wenn wir die Bibel schauen. Epheser 5,1 steht, wir sollen uns Gott selber zum Vorbild nehmen, weil wir seine geliebten Kinder. Wie reflektiert ein Kind sein Vater oder seine Mutter? Das steht nicht am Morgen auf, steht vielleicht noch vor dem Spiegel und sagt so, und heute will ich meinen Vater reflektieren oder meine Mutter. Das ist nicht eine Last. Das ist nicht wie etwas, das ich mich dazu muss entscheiden muss und irgendwie ein Skript habe und danach machen ist. Er macht es so und so und ich will es genau so machen. Sondern das kommt in dieser engen Beziehung rein. Das tagtägliche Miteinander sein. Das tagtägliche Beziehung haben. Und so kommt das automatisch. Das fließt. Das ist sich ein Kind nicht einmal bewusst. Und ich denke, wir Eltern sind uns nachher bewusst, dass das Kind aber nicht nur im Guten reflektieren, sondern uns manchmal auch den Spiegel vor Augen halten für die Sachen und müssen sagen, das hätte ich jetzt eigentlich lieber, wenn er oder sie mich nicht würde reflektieren in diesem Punkt. Aber es ist etwas, das in dieser Beziehung innen wächst. Gott sagt auch, glücklich sind die zu preisen, die Frieden stiften, weil sie werden Kind Gottes genannt. Es geht darum, dass wir als seine geliebten Kinder, die ihn als unseren liebenden Vater kennen, ihn dürfen reflektieren gegen die anderen. Und für das braucht es wiederum die enge Beziehung. Wir müssen ihn kennen. Wir müssen wissen, wie Gott ist. Und so sollte es nachher etwas sein, das natürlich kommt. Was sind Gottes Charakteristiken? Ich finde es ganz eindrücklich, dass wir schon recht am Anfang in Mose lesen, wie er sich offenbart, als einen liebenden, geduldigen, freundlichen, langmütigen, vergebenden, barmherzigen, gütigen Gott, langsam zum Zorn. Für zu wissen, wie Gott ist, einmal mehr, braucht es, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir ihn erleben. Er will uns seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und all diese Sachen schenken. So viel von Gottes Charakteristiken haben damit zu tun, dass wir von ihm etwas überkommen. Er beschenkt uns zuerst. In einem Konflikt werden oft gerade die Mängel, die wir empfinden, sehr stark fühlbar. Wir sehnen uns nach Respekt, nach Liebe, Anerkennung und überkommen es nicht. Vielleicht vor allem gerade von den Personen, die mitten im Konflikt sind. Und oft tun ja die Konflikte am meisten weh, die vielleicht nicht riesige Konflikte sind. Aber auch Konflikte sind mit Menschen, die uns nachstehen, die wir gerne haben, wo wir eine nahe Beziehung haben. Von dem her, wenn ich das ausstrahlen, das weitergeben, was Gott ist, wie er ist, muss ich zuerst empfangen. Ich muss zuerst zu ihm kommen und empfangen. Ich kann nicht geben, was ich nicht habe. Zilli könnte mich jetzt fragen, könntest du mir bitte schnell einen Franken auslehnen für ein Mikrowägel rein? Ich muss sagen, ich kann nicht. Und sie können sagen, es ist doch lächerlich. Also hey, du hast doch sicher einen Franken. Ich habe keinen, ich habe keinen Sack, ich habe nichts. Wenn wir leer sind, wenn wir nicht haben, dann können wir auch nicht geben. Und dann werden unsere Mängel noch viel mehr spürbar. Gerade eben auch in Konfliktsituationen. Und so fordert uns Jesus so auf, bleibt in mir und ich werde euch in euch bleiben. Ein Reben kann nicht von sich aus Frucht bringen. Wir können nicht das Gefühl haben, wir können ein Zweig sein von einer Rebe und den abschneiden und wir können unabhängig losgehen und die Frucht bringen und das überall verteilen. Es funktioniert nicht. Eine Rebe muss am Stamm angemacht sein, muss nach sein. Der Lebenssaft, all das muss können fliessen. Weil sonst es mal noch so wunderschöne Frucht im Moment dran sein. Sie wird vertrocknen, sie wird kaputt gehen. Wir brauchen die ganz enge Beziehung, dass wir zuerst das von Jesus überkommen, dass er die Mängel füllt, die wir manchmal so bitter spüren. Und so sagt er auch, kommt zu mir, alle, die mühsam und beladen seid, wo ich euch Last erdrückt, ich will sie euch abnehmen. Nach komisch tönen, nehmt mein Joch auf euch und lehret von mir, weil ich bin gütig und von Herzen demütig. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ein Joch ist für uns etwas Schweres. Und Jesus hat dort hier von einem schweren Joch geredet. Und zwar vom Joch, das die Pharisäer den Leuten aufgelegt haben. Mit all diesen Regeln, mit all diesen über 600 Gesetzen und Zeugen und Sachen, die sie gesagt haben, genau nach dem müsst ihr leben. Die schwere Gesetzlichkeit. Du musst genau so und so handeln und darfst nicht anders. Und das war ein schweres Joch. Und oft gerade auch so in Situationen innen, spüren wir wie das Joch, das ich andere auflege, wo wir darunter leiden. Aber auch das Joch, das wir selber manchmal mit Gesetzlichkeit auflegen. Und Jesus sagt, genau das ist, was er uns abnehmen will. nehmt mein Joch auf euch. Warum? Das Joch von Jesus ist nicht eins von Unterdrückung, sondern es ist eins von Freiheit. Es ist das, was er kommt und uns die innere Freiheit, der innere Frieden will geben, und er uns will befreien von einer Sache, die uns selber belasten. Er will, dass wir in die Beziehung hineinkommen, in die Beziehung, die auf Glauben und Gnade basiert. Und ich denke, es ist so wichtig. Gnade ist das, was ich für mein eigenes Leben brauche. Es ist etwas, was ich nicht verdient habe. Und Gnade ist auch das, was es braucht, dass wir ausleben mit anderen Menschen. In all diesen Situationen. Jesus Joch ist von dem her ein gnädiges und wohlwollendes Joch. Das Ziel ist, dass wir noch mit ihm gehen können. Dass er den Schritt angeben kann. Er trägt die Hauptlast und wir gehen mit. Wir sind noch mit ihm verbunden. Dass wir von ihm lernen können, aber wieder in dieser Liebesbeziehung. Ich habe gestern gerade eine eindrückliche Geschichte gelesen von jemandem, der auch irgendwo in einem Land, wo sie noch mit Ochsen arbeiten, auf einem Feld draussen war und gesehen hat, wie der Bauer einen grossen, mächtigen Ochs eingespannt hatte und daneben noch ganz einen jungen, kleinen Ochs. Und der hat im Prinzip gar nicht wirklich helfen können, die Last tragen. Und er hat gesagt, schau, es geht darum, dass er lehrt vom anderen, während er mitläuft. Der andere trägt Last, aber er geht mit und lehrt. Und die Beziehung wird aufbauen. Und mit der Zeit gibt es gängig wie mehr ein Miteinander. Um das geht es. Und darum, auch im Konflikt, wir können zu beugen unter Jesus' Leitung, unter seine Führung. Er geht voran, ich darf nachgehen. Er trägt die Hauptlast. Und gerade im Konflikt können wir so wirklich auch Ruhe im Sturm finden, unsere Lasten ablegen wissen, er geht an meiner Seite. Ich bin nicht allein in diesem Ganzen. Ein ganz grosses Problem in Konflikten ist, vor allem gerade eben, wenn es mit nahestehenden Personen ist, dass wir oft das Gefühl haben, unsere Identität wird angegriffen. Wir werden attackiert als Mensch. Es geht als essentiell. Und ich denke, gerade in Situationen, wo wir einander noch kennen, wissen wir ja auch, wie dass wir einen Dranger am schlimmsten verletzen können. Und da ist ganz wichtig, dass wir immer wieder daran denken, wer gibt mir meine wahre Identität? Gott, Jesus. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, in all diesen Stellen, die ich hier aufgeführt habe, geht es darum, wo er uns sagt, wie sehr er uns liebt. Dass wir seine geliebten Kinder sind. Dass er uns schon gekannt hat, bevor wir auf der Welt waren. Wir kämpfen oft in Konflikten um Anerkennung, Liebe, Respekt, all diese Sachen und werden verzweifelt, dass die andere Person uns das gibt. Nehmen wir die Situation, zum Beispiel von einem Kind oder einem Ehepartner oder auch Eltern, wo wir das Gefühl haben, aber die müssten mir doch Liebe geben. Und wir bekommen es nicht. Und wir kämpfen darum, dass wir es endlich bekommen. Und wir bekommen es nicht. Und der Konflikt wird dadurch nicht besser. Es wird immer schlimmer. Und Jesus sagt, komm zu mir. Ich gebe dir deine wahre Identität. Halt dich fest an dem, weil was ich sage über dich, ändert nie. Wenn andere uns nicht geben, was wir denken, was wir verdient haben, werden wir wütend, enttäuscht, traurig. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Ich liebe dich. Du bist wertvoll. Ich kenne dich. Ich habe dich erschaffen. Ich habe dich erwählt. Und das ist dort, wo wir gerade in solchen Momenten auch immer wieder zurück müssen, für unsere wahre Identität zu bekommen. Und das ist noch ein weiteres Wort, das Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo unsere Siege errungen werden. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus den Sieg über alles errungen hat. Das Kreuz muss wirklich das Zentrum von unserem Leben sein. Es ist dort hier, wo ich Vergebung in Empfang nehmen kann für meine Sünden. Und ich kann euch sagen, gerade die Konflikte drin. Ich mag 5% Schuld haben, der andere mag 95% Schuld haben. Aber in Konflikten, wenn bin ich schuldlos und sündlos in einem Konflikt? Sind wir ganz ehrlich. Auch für meine 5% bin ich 100% verantwortlich. Und auch für das brauche ich Vergebung von Gott. Und am Kreuz gibt er es uns, ein Gnadengeschenk. Jesus hat aber am Kreuz nicht nur meine Schuld getragen, er hat auch die Schuld des anderen getragen. Nicht ich muss dem anderen vergeben aus meiner Kraft raus und die Schuld zahlen, aus meinem eigenen Sack, sondern ich darf zum Kreuz gehen, wo Jesus den Preis schon bezahlt hat, und sagen, du hast für die Schuld für einen anderen bezahlt. Ich darf das nehmen, den Preis, den du bezahlt hast, und weitergeben. Es ist nicht meine Vergebung, es ist schlussendlich Jesus' Vergebung. Und was auch wichtig ist, Jesus vernötigt den Schmerz, den wir erleiden, der andere Menschen nicht. In Jesaja 53 steht, er hat nicht nur unsere Sünde getragen, er hat unseren Schmerz getragen, er hat unser Leiden getragen, er hat alles getragen. Jesus hat sich vollständig mit uns identifiziert. Wenn ich so durch Momente durchgehe, dann weiss er genau, wie ich mich fühle, weil er es schon gefühlt hat. Und Hebräer 4, 14 bis 16 sagt auch, dass wir sollen zu unserem hohen Priester kommen. Der hohe Priester, der nicht nur mit uns sympathisieren kann, wie es manchmal vom Griechischen her übersetzt wird, sondern das griechische Wort ist eigentlich identifizieren. Identifikation ist jemand, der genau weiss, durch was er durchgeht. Warum? Weil er es hat. Von dem her, er leidet mit uns. Er nimmt unseren Schmerz wahr. Er sagt nicht, das ist etwas Kleines. Schau einfach darüber weg und schau es ironisch. Nein. Sondern wir haben wirklich jemanden, auch wenn uns sonst niemand versteht. Und da Leute vielleicht sagen, das ist lächerlich, das ist nur so etwas Kleines. Was kommt der eigentlich Sinn, so ein Theater zu machen? Er weiss, wie es uns in ihnen aussieht. Und er trägt den Schmerz mit uns. In Zeiten von Not dürfen wir zu ihm kommen. Die nächste Chance, dem anderen dienen. Und da können wir den Kopf legen und denken, oh je, yeah. Mitten im Konflikt dem anderen dienen. Hast du noch etwas Töfers auf Lager? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ist das zweithöchste Gebot? Oder Jesus hat ja gesagt, das höchste Gebot, wir sollen Gott lieben, das zweithöchste, wir sollen den Nächsten lieben. Wenn ist das gültig? Ist das gültig, wenn alles ironisch ist? Wenn alles bestens geht? Wenn mich der Nächste gut behandelt? Ja, einfach, liebe deinen Nächsten. Nein, liebe deinen Nächsten. Unkonditional. Das Gebot klingt schön und nett, wenn es darum geht, dass der andere mir gegenüber muss halten muss. Ich bin die Nächste, du musst mich gerne haben. Aber wenn es dir uns selber kragen geht, vor allem auch gerade Menschen gerne zu haben, die ich im Moment wirklich nicht so gerne habe, und ihnen zu dienen, dann ist es eben etwas anderes. Gerade in Konflikten, da hat man manchmal anderen lieber ein kaltes Wasser über den Kopf abschießen und könnte sagen, das ist noch human, andere würden anders machen. Und was ist eigentlich das Problem, einem anderen praktisch zu dienen und gut zu tun? Geht es nicht schlussendlich um unseren Stolz? Ich weiss nicht, ob ihr hier die aufblasbaren Teile kennt, die unten drin Sand haben. An die kann man stopfen, sie liegen schnell ab und 2 Sekunden später stehen sie wieder auf. Und ich würde sagen, unser Stolz ist genauso. Wir können dran ginken, er mag vielleicht schnell ablegen, im nächsten Moment steht er wieder auf. Jetzt sind wir in einem Konflikt drin. Vielleicht mit dem Ehepartner zusammen. Und dann habe ich das Gefühl, ja, er muss den ersten Schritt tun. Er hat schliesslich angefangen. Mein Stolz lässt es nicht zu. Hingegen, gerade auch in solchen Situationen, gilt das Gebot, liebe deinen Nächsten. Es muss praktisch sein. Es muss gegen meinen Stolz gehen. Einem anderen dienen heisst nicht, dass alles ironisch ist und dass sie sagen, der Konflikt ist vorbei. Sondern den anderen so behandeln, wie ich auch behandelt werde. Das kann bedeuten, der Konflikt ist noch da. Der muss gelöst werden, das muss angegangen werden. Aber es geht um mich, wie ich reagiere. Das hat viel auch mit Verzicht und mit Reife zu tun. Und gerade auch dort hier ist wichtig, der erste Schritt zu tun, den anderen so zu behandeln, wie ich behandelt werden will, das braucht Mut. Wie kann das in der Praxis aussehen? Nehmen wir das Beispiel, ihr habt einen Chef, der euch plötzlich so blöd behandelt und ihr solltet ihm jeden Morgen einen Kaffee bringen. Jemand könnte es vielleicht reizen, ihm ein bisschen Salz drin zu tun, statt Zucker oder irgendetwas. Wäre ja noch interessant, oder? Man sucht es ja nicht. Und wenn man genug drin tut, ist schon der erste Schluck relativ potent. Aber das würde heissen, auch dort freundlich zu bleiben. Ich mache meine Sache, ich bringe meine Sache. Der Konflikt ist noch nicht gelöst. Aber ich will gottgefällig leben. Das ist mein Ding. Ich will so leben, wie ich Gott Freude bereiten kann. Und der dritte Punkt, Jesus ähnlicher werden. Im Philipper 2, 5-15 lesen wir, wie Jesus ist gehorsam war. Der Sohn von Gott, der den Himmel aufgegeben hat, um auf die Erde runterzukommen. Und er war gehorsam und demütig bis zum Tod. Und nicht irgendein Tod. Bis zum grausamen Tod am Kreuz. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir die gleiche Haltung annehmen wie Jesus. Im 15. steht, dass wir sollen wie Sterne strahlen in der Nacht. Das ist unsere Aufgabe hier. Dass Menschen uns anschauen und das Licht sehen. Dass Gottes Liebe durch mich darf durchscheinen. Auch in solchen Situationen. Das Schlimme ist eigentlich, dass der Konflikt nicht so sehr aufzeigt, wie schlecht dass die andere Person ist. Der Konflikt zeigt vor allem auf, was in meinem eigenen Herzen ist. Die Worte, die ich sage, die Gedanken, die ich habe, das ist nicht das, was mich der andere einlegt. Nehmen wir jetzt an, ich habe einen Streit mit dem Ralf. Dann nimmt er nicht ein Kübeli und stopft mir das rein, voll von schlechten Worten und Zeugen und Sachen und Gedanken. Und das ist dann das, was rauskommt. Was ich ihm sage, was ich über ihn denke, das ist das, was schon da innen ist. Konflikte sind Momente, wo Gott uns den Spiegel her hat und uns zeigt, was uns im eigenen Herz innen ist. In Lukas 6, 43 bis 45 lesen wir, der Mund spricht, was aus dem Herzen überfließt. Und das gibt mir niemand anders ein. Der Konflikt zeigt die Kondition von meinem eigenen Herz auf. Es zeigt, wo dass ich noch Schliff brauche in meinem Leben. Es sind Momente, die Gott mir zeigen will, wo er noch dran sein muss in meinem Leben. Und so sollen wir Diamanten sein. Hat jemand von euch einen rohen, ungeschliffenen Diamant gesehen? Ja, Gabi, du nickst. Wie sieht der aus? Wenn ich einen Haufen ähnlich an anderen Steinen würdest du sehen, nicht erkennbar. Ein Diamant ist nur wertvoll, wenn er geschliffen ist. Oder vor allem wertvoll, wenn er geschliffen ist. Es braucht einen Schliff. Ein Diamant ist so mässig hart. Mit was muss der geschliffen werden? Mit Diamanten. Das heisst, wenn wir Diamanten sind in Gottes Hand, weil wir sind so wertvoll für ihn, dann kann er nicht irgendwie ein Seidentüchli nehmen und sagen, oh, du lieber schöner Diamant, schau, ich würde dich gerne noch etwas strahlender machen. Da, die wir es ein bisschen drüber witzeln und so, und dann glänzest du in grösster Pracht. Nein! Gott braucht andere Diamanten. Und dann will ich sagen, wir als Menschen sind wie Diamanten in Gottes Hand. Was heisst das, wer sind die anderen Diamanten, die Gott braucht, für uns zu schleifen? Wir sind Mitmenschen. Und so, jeder Konflikt ist ein Moment, den Gott braucht, um uns zu zeigen, was in mir ist, wo das er muss schleifen muss. Wir können davor rennen und sagen, ich habe die Nase voll. Ich habe genug. Ich will raus. Oder wir können sagen, Gott, da bin ich. Ich bin dir ein Diamant in deinen Händen. Es tut mir wahnsinnig weh. Ich verstehe auch nicht, warum du es wieder zulässt. Aber mein Ziel ist, dass du mich schleifen darfst. Dass du dran bist. So, bitte, zeig mir, wo dass du dran sein willst. Zeig mir, wo die Sachen sind in meinem Leben, die du schleifen willst. Und was ist das Ziel von einem Diamant? Was ist das Ziel von einem Diamant? Wie ein Brillant das Licht widerspiegeln. Welches Licht sollen wir widerspiegeln? Gott. Das Ziel ist, dass er in unser Leben scheinen kann und widerspiegelt werden. Das ist das Ziel. Gott tut das nicht für uns zu blagen. Gott will arbeiten an unserem Leben. Ein weiteres Beispiel, das wir sehen in der Bibel sehen, ist, dass Gott uns läutern will wie Gold. Im Zacharia 13,8 sagt er, er will seine Leute läutern, wie man selber läutert, und testen, wie man Gold testet. Und im Malachi 3,3 lesen wir, dass wir geläutert werden wie Gold und Silber, für das sie aufrichtig Opfer darbringen können. Wie wird Gold geläutert? Ich kann nur mal Luke genug Antwort geben. Mit Feuer.
Genau.
Wo ins Feuer muss Gold, für das geläutert wird, und was muss das für ein Feuer sein? Sehr heiß. Es muss ein extrem heißes Feuer sein. Sagen wir jetzt hier, wäre es Feuer. Kann es der Goldschmied einfach kommen und sagen, jawohl, ich lege dich hier rein, lade dich dort, nach einer Zeit komme ich schauen und nehme dich dann wieder raus. Es muss geschmiedet sein und während das Gold geläutert wird, wo ist der Goldschmied? Nebendran. Das Gold, sagen wir jetzt, ist Mitte vom Feuer, es ist ein extrem heißes Feuer, das muss mitten rein ins Feuer. Der Goldschmied muss die ganze Zeit dort sein, aber kommt die ganze Hitze ab. Und wenn Gold dort sagt, er ist wie der Goldschmied, der uns läutert, das heisst, er ist dort. Weil Gold kann kaputt gehen. Es kann zu lange im Feuer drin sein und Gold kann kaputt gehen. Das heisst, er muss immer wieder das Gold rausnehmen, schauen, testen, ob es schon genug ist und je nachdem mit rein tun. Und weiss jemand, wenn und an was an, dass der Goldschmied sieht, ob es gut geläutert ist. Wie? Wenn es wie ein Spiegel ist. Wenn er sich im Gold sieht. Einmal mehr, was ist Gottes Ziel? Jawohl, er hat uns ins Feuer rein. Er will uns läutern. Aber das Ziel ist nicht, uns Schmerz zuzufügen. Er lässt uns nicht zu lange drinnen. Das Ziel ist, dass er sich spiegeln kann in uns. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir oft die einzige Bibel sind, die die Menschen jemals werden lesen. Viele Menschen werden nie das Buch auftun und drin lesen. Aber sie wissen vielleicht, dass wir gläubig sind und sie schauen uns an. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und dann ist die Frage, um was geht es im Leben? Um was geht es mir im Leben? Geht es darum, dass es mir gut geht? Dass ich viel erreiche? Erfolgreiche Karriere? Viel Geld verdienen? Um was geht es mir im Leben? In meinem irdischen Leben, wo im Prinzip ein Tropf ist, im Meer, wenn man es mit der Ewigkeit vergleicht, geht es mir um mehr? Oder geht es darum, zu sagen, Vater, ich will ein Werkzeug sein in deinen Händen. Du hast nicht versprochen, dass es einfach wird. Aber ich will zu deiner Ehre leben. Ich weiss, dass du bei mir bist. Ich weiss, dass du mich nie im Stich lässt. Ich weiss, dass du mit mir leidest. Bitte brauch mich. Schleif mich wie ein Diamant. Läutere mich wie Gott. Für das ich dich reflektieren darf. Ist nicht das, was wert ist, unser Leben so zu leben? Was hat er für uns gegeben? Was bin ich bereit, für ihn zu geben? Die drei Chancen vom Konflikt sind Chancen für mein eigenes Leben, für mein Herz, für meine Beziehung mit Gott. In Ehre, in Freude bereit, in dieser tiefen Beziehung, in dieser Liebesbeziehung mit ihm leben, mich auch von ihm füllen, anderen dienen, und in dem nicht Mangel erleben, weil Jesus gibt mir, Gott gibt mir, was ich brauche. Er ist mein liebender Vater. Jesus ähnlicher Wert. Und so können wir ihn reflektieren, handeln, wie er sich das wünscht. In 2. Korinther 5, 20 lesen wir, dass wir sollen Botschafter sein von Gott. Ein Botschafter in einem Land. Der ist nicht Botschafter, Mende bis Ritte von 8 bis 5. Weil stell dir mal vor, er geht am Samstag oben an ein Fest von einem Kollegen und besauft sich und fährt mit dem Auto heim und macht einen Unfall. Was wird am nächsten Tag in der Sonntagszeitung stehen? Der Köbi Müller hat einen Unfall gemacht. Der Botschafter sowieso hat einen Unfall gemacht. Wir sind Botschafter von Gott. Nicht nur am Sonntagmorgen. Nicht nur, wenn wir mit anderen Gleichgesinnten zusammen sind. Wir sind Botschafter von Gott, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr. Selbstlos dienen, das ist etwas, was uns oft sehr schwer fällt. Vor allem, wenn wir das Gefühl haben, ich brauche ja zuerst, aber er ist der, der ruht. Zulassen, dass Gott in meinem Leben wirkt. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch das Bild auch mitgeben. Inmitten von allem gibt uns Gott Versprechen. Im Hebräer 12,11 lesen wir, dass Gott die Schwierigkeiten braucht, für uns zu trainieren. Dass die auf ihn vertrauen, eine Ernte von Gerechtigkeit und vom Frieden werden haben. Der Paulus sagt auch im 2. Korinther 1,4, dass Gott uns tröstet in allen Schwierigkeiten, sodass wir andere können trösten in ihren Schwierigkeiten. Wir sind nicht allein. Und gerade das, was wir erleben, was wir auch Gott erleben in diesem Sinne, können wir anderen wieder zur Seite stehen. Wir dürfen sein wie Perlen. Perlen entstehen aus Schmerz. Eine Perle entsteht, wenn ein Sandkorn in die Muscheln eindringt. Es verletzt. Und oft sind wir wie verletzte Muscheln, die aber einfach den Schmerz behalten, wie dran festhalten. Aber die Muscheln, die fängt an von Perlmut rundherum zu tun, um den Schmerz herum. Und macht eine Perle daraus. Und Gott sagt, du bist nicht allein. Ich bin mit dir in diesem Schmerz. Und wir müssen nicht leere Muscheln sein, sondern wir dürfen Muscheln sein, die eine kostbare Perle machen können. Ein Rabbiner hat mal gesagt, Gott verspricht uns auf der Welt keinen Rosengarten, aber einen Gemüsegarten, der die Frucht von seinem Reich trägt. Wenn wir unsere Schwierigkeiten mit ihm erleben, wenn wir es zulassen, dass er die Schwierigkeiten braucht, im Wissen darum, dass er immer an meiner Seite ist, mich liebt, mich vollkommen bedingungslos liebt und annimmt, dass er sein Königskind darf sein und er sogar mitten im Konflikt darf Frucht hervorbringen, denke ich, dann können Konflikte wirklich für uns eine Chance sein. Und das wünsche ich uns allen, dass wir wirklich so Momente in auch die kleinen Sachen, an das dürfen denken und dürfen wissen, Jesus ist bei mir. Es ist eine Chance, die er an mir schleifen kann, die er mich läutern kann, für das ich ihn widerspiegeln darf.